Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Herzlich willkommen von mir nochmal. Mein Name ist Bodo Köpp. Ich bin Vater von drei Jungs, verheiratet mit Yvonne, seit 2012 hier in der Gemeinde. Die meisten dürften mich kennen. Und ich habe heute die Ehre, die Predigt halten zu dürfen. Christian hat schon angefangen heute in der Einleitung. Wir feiern heute Pfingsten und das ist auch für mich so ein bisschen der Anlass gewesen, die Pfingstpredigt nochmal anzugucken und meine Predigt so ein bisschen drumherum zu bauen. Das heißt, es wird ein bisschen um die Pfingstpredigt gehen und Pfingsten allerdings nicht im Detail. Dazu ist sie mir zu lang. Warum feiern wir Pfingsten? Ich hoffe, ihr seht die Folien auch genau. Pfingsten gilt als der Geburtstag der Kirche. Darauf werde ich ein bisschen eingehen, was da genau passiert ist. Pfingsten kommt von dem griechischen Wort oder griechischen Begriff Pentecoste Hemera. Das bedeutet der 50. Tag und gemeint ist der 50. Tag nach Ostern für uns heute. Wir finden einen Bericht darüber in der Apostelgeschichte 2. Das hat schon Christian angefangen zu zitieren. Der Bericht beginnt mit dem Pfingstwunder, als der Heilige Geist auf die Jünger Jesu kam. Wir haben heute auch gerade zuletzt nochmal von dem Heiligen Geist wieder gesungen. Ich zitiere nochmal ganz kurz die paar Verse am Anfang. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie, und wahrscheinlich sind damit gemeint die Anhänger von Jesus, laut Apostelgeschichte 1, 15 waren das so ungefähr 120 Leute, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das ist das Pfingstwunder. Aber das Wunder selber ist heute gar nicht mein Thema. Mir geht es heute um das, was danach passiert ist. An diesem Tag haben ja viele Juden, denn das waren ausschließlich Juden, die dazugehört haben, angefangen an Jesus als ihren Messias zu glauben. Und meine Frage ist nun, warum eigentlich? Tatsächlich gibt es ja auch heute Juden, die an Jesus glauben. Sie nennen sich heute meist messianische Juden. Aber die meisten Juden glaubten damals wie heute eben nicht an Jesus. Und dazu habe ich zwei Fragen. Oder eigentlich erstmal ist die Frage natürlich, war Jesus dann wirklich der Messias? Und ich möchte mich mit der jüdischen und der christlichen Sicht auf den Messias beschäftigen, auf Jesus. Die erste Frage ist, warum lehnen die meisten Juden damals wie heute Jesus ab? Und das zweite ist die Frage, warum können wir dann trotzdem an Jesus als den Messias glauben? Was spricht dafür? Wie komme ich auf diese Fragen? Naja, ich hatte in den letzten Jahren mehrfach mit Juden zu tun, muss ich sagen. Zum Beispiel mit einem säkularen Juden aus Israel, habe ich länger diskutiert, oder auch mit einer gläubigen Jüdin aus den USA. Und ich habe natürlich über genau diese Frage auch diskutiert, war Jesus der Messias oder nicht, unter anderem. Und ich habe mir etliche Diskussionsbeiträge von Juden für Jesus und von Juden gegen Jesus angeschaut. Deswegen bin ich bestimmt kein Experte, aber ich habe hoffentlich ein paar interessante Gedanken für euch dabei. Also zunächst brauche ich erstmal eine Anmerkung, eine kleine Vorbemerkung. Ich werde viel heute über den sogenannten Tanach reden. Ich weiß nicht, ob alle den Begriff kennen. Das ist die Heilige Schrift der Juden und die besteht aus drei Teilen. Das ist einmal die Tora, das sind die fünf Bücher Mose. Neviim, das sind die Prophetenbücher. Und dann der dritte Teil ist Ketuvim, das sind die sogenannten Schriften. Aus den Anfangsbuchstaben dieser drei Teile wird das Wort Tanach abgeleitet. Tatsächlich enthält der Tanach im Prinzip alle Bücher des Alten Testaments. Allerdings ein bisschen anders sortiert. Also wir können grob sagen, der Tanach entspricht unserem Alten Testament. Wichtig zu wissen ist, dass der Tanach ursprünglich in Hebräisch geschrieben wurde, natürlich nicht in Deutsch. Ein kleiner Teil auch in Aramäisch, aber deswegen, weil der größte Teil auf Hebräisch geschrieben ist, nennt man ihn auch die hebräische Bibel. Ich denke mal, dass die Juden mit ihren Hebräischkenntnissen und aufgrund ihrer Vertrautheit mit der Landschaft und der Kultur in Israel deutlich bessere Voraussetzungen, als wir haben, den Tanach zu verstehen. Und nun nochmal meine Frage. Wenn also die Experten für den Tanach Jesus ablehnen, wie können wir dann behaupten, wir wissen das besser und die irren sich? Ich weiß nicht, ob euch die Frage interessiert, mich interessiert sie. Und sie hatte insofern auch natürlich was damit zu tun, wenn man mal mit Juden zu tun hat. Es gibt übrigens ungefähr 30.000 Juden in Berlin, geschätzt. Die Zahlen kennt man nicht ganz genau. Aber vielleicht ist euch ja auch schon mal ein Jude hier begegnet. Oder vielleicht sitzt sogar jemand mit jüdischen Vorfahren hier unter uns. Ich fange mal mit ein paar Gründen an, warum die meisten Juden bis heute Jesus ablehnen. Erster großer Punkt ist also, warum lehnen Juden Jesus ab? Der erste Punkt ist, es ist überhaupt gar keine Überraschung, dass es passiert ist. Weil Gott hat es nämlich genau so vorhergesagt. Also die wichtigste prophetische Stelle für mich in der gesamten hebräischen Bibel ist das Kapitel Jesaja 53. Falls ihr das nicht kennt, kann ich euch nur empfehlen, das mal komplett zu lesen. Es ist relativ kurz, aber immer noch zu lang, um das jetzt hier im Einzelnen durchzugehen. Ich glaube, du hast eine falsche Folie. Ja? Genau, die ist es. Genau, also wie gesagt, Jesaja 53. Ich habe hier nur einen kleinen Ausschnitt davon, mal zwei Verse. Da heißt es dann in der deutschen Übersetzung, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet, wir haben ihn nicht geachtet. Das richtet sich an die Juden. Geschrieben von Jesaja, einige hundert Jahre bevor Jesus gekommen ist. Hier wird ziemlich deutlich, dass die Menschen diesen Messias, wenn er kommt, ablehnen werden. Und genau das ist damals passiert. Als Jesus kam, als Gesandter zu den Juden, da haben sie ihn verachtet. Sie haben ihn abgelehnt. Insofern also erstmal, erster Punkt, keine Überraschung, Gott hat es vorhergesagt. Zweiter Punkt, ihr habt schon die Folie vorhin kurz gesehen, kleiner Teaser war das. Die Juden heute, die haben oftmals einen ganz anderen Grund. Wenn man mit Juden ins Gespräch kommt über unseren Glauben, dann spielt für sie die Judenverfolgung durch Christen eine ganz große Rolle. Juden haben einfach so schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht, die haben jahrhundertelang unter Christen gelebt, sind oft unterdrückt worden und verfolgt worden. Der Tiefpunkt war die Judenverfolgung unter dem angeblich christlichen Deutschland unter Hitler. Und deswegen haben Juden heute einfach oftmals eine Abneigung dagegen, sich überhaupt mit sowas wie christlichem Glauben zu beschäftigen, weil sie dann sofort an diese schrecklichen, eben antisemitischen Taten von angeblichen Christen denken. Für sie ist so dieser Gedanke, wenn das Christentum sein soll, dann kann deren Messias nicht der wahre Messias sein. Ja? Nächster Punkt. Da komme ich wieder zum Tanach mal. Ein weiterer Grund ist, dass es natürlich ein angenehmes Gefühl ist, jetzt brauchen wir die nächste Folie, ja danke, für so einen Juden eine besondere Beziehung zu Gott zu haben, quasi sowas wie der Liebling Gottes zu sein. Gott hat nämlich zu Abraham gesagt, im 1. Mose, Kapitel 12, nur dieser eine Teil des Verses da, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und hier kündigt Gott also an, dass die Nachkommen Abrahams, und damit sind vor allem die Juden gemeint, eine besondere Rolle in der Weltgeschichte spielen werden. Sie sehen sich deshalb, und das ist nicht zu Unrecht so, als das auserwählte Volk Gottes. Und diese besondere Beziehung zu Gott lieben die Juden einfach. Aber Gott sagt im gleichen Vers eben auch, dass er tatsächlich alle Nationen der Welt segnen will, nicht nur die Juden. Wenn das nun bedeutet, dass alle anderen auch gesegnet werden, dann hört man das als Lieblingskind vielleicht nicht ganz so gern. Ja? Und vielleicht blendet man das deswegen lieber so ein bisschen aus. Dann kann man einfach Lieblingskind bleiben. Nächster Vers, den ich dazu noch bringen will, denn es ist tatsächlich so, dass es nicht nur diese eine Stelle gibt, sondern es gibt ganz viele Stellen, in denen Gott seine Pläne mit der Welt und seine Stellung zur Welt präsentiert. Den Juden gegenüber. Im Psalm 22, Vers 28, 29 heißt es, es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen, denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nationen. Also da steht eindeutig drin, alle anderen Nationen, also alle Nationen werden tatsächlich einmal an diesen einen wahren Gott glauben und ihn als ihren Herrn anerkennen. Und dann sind die Juden plötzlich nur noch ein Volk unter vielen. Und ich denke, das schafft eine gewisse emotionale Hemmschwelle für die Juden, Jesus als ihren Messias anzuerkennen. Insbesondere seitdem sich eben viele Menschen aus anderen Nationen zu Jesus bekennen. Na, wer heute als Jude Jesus als Messias annimmt, der verliert damit diese besondere Rolle als gefühlt einziges Kind Gottes und muss sich einreihen in die große Masse von Christen, die größtenteils aus anderen Völkern kommen. Ich habe noch einen weiteren Punkt. Ich bin oft auf YouTube unterwegs und da begegnen mir dann zum Beispiel solche Videos, in denen das um den Tanach geht, also unser Altes Testament. Ich habe so ein paar Beispiele gerade genannt, wo Juden bestimmte Verse ignorieren oder nicht so gerne hören. Tatsächlich ist es so, dass es viele Juden gibt, die heute, das war damals zu Jesu Zeiten auch nicht anders, ihre Bibel gar nicht oder nur sehr rudimentär kennen. Wenn man diesen Juden ihre eigene Bibel zeigt, dann sind sie oft überrascht, was da so alles drin steht. Manche Stellen klingen für die, selbst für sie, sehr nach Jesus. Das kann man in etlichen solchen Videos sehen, auf YouTube zum Beispiel. Wenn ihr Englisch könnt, kann ich euch da ein paar Kanäle empfehlen. Ich habe hier ein paar genannt, So Be It oder One for Israel nehme ich mal besonders heraus. Dort werben Juden, die an Jesus glauben, für den Messias Jesus und reden mit Juden, die nicht an Jesus glauben. Und da findet man sowas, echt, das ist doch das Neue Testament, das kann nicht sein, dass das bei uns steht. Ja? Und das finde ich total klasse, sowas. Und das hat tatsächlich auch Erfolg. Es gibt inzwischen zigtausende Juden in Israel, die an Jesus glauben. Und auch weltweit, auch in den USA zum Beispiel, leben ja auch viele Juden. So, das waren jetzt vor allem Juden, die ihre Schrift näher nicht kennen, aber es gibt eben auch die Juden, die sich sehr intensiv mit ihrer Schrift beschäftigen. Und darauf will ich auch ganz kurz eingehen. Es gibt im modernen Judentum zum Beispiel die Lehre von den zwei verschiedenen Messiasen. Das wissen wahrscheinlich nur sehr wenige von euch. Diese jüdischen Schriftgelehrten, wenn sie ihre Schriften durchforschen, finden da also einen Messias ben David, nennen sie den, und den anderen nennen sie Messias ben Josef. Auf Hebräisch spreche ich das jetzt nicht aus, kann ich nicht. Das eine ist ein machtvoller Herrscher, wie David es war. Und das andere ist ein leidender Messias, so wie der Josef, der in Ägypten ziemlich leiden musste. Denn wenn man den ganzen Tanach durchguckt, dann gibt es Prophetien in beide Richtungen. Zum einen wird dann Messias angekündigt, der als König regieren wird, für ewig. Und zum anderen ein Messias, der verachtet werden wird. Ich habe eine Stelle vorhin schon zitiert, und der leiden wird. Damals, als Jesus kam, hatten die Menschen vor allem dieses Bild von dem Messias ben David im Kopf. Ja, den haben sie herbeigesehen. Das war ein Herrscher, der sie von dieser damaligen Besatzungsmacht der Römer befreien sollte. Israel Frieden bringen sollte. Und das hat Jesus bekanntlich nicht getan. Die Römer haben weiter geherrscht. Im Gegenteil. Ein paar Jahrzehnte nach Jesu Tod haben sie ganz Israel vernichtet, den Tempel zerstört, Jerusalem kaputt gemacht. Nicht lange nach Jesus, 100 Jahre nach Jesus, haben sie die Juden dort massiv vertrieben. Also dieses Problem, dass die Juden damals in Israel unter Besatzern gelitten haben, das hat sie sehr geprägt. Sie wollten einen Befreier haben. Und das war damals, wie heute, immer noch ein wichtiges theologisches Argument dafür, dass die Juden sagen, dieser Jesus, der kann nicht der Messias gewesen sein. Aber es gibt eben auch diese andere Messias-Figur, diesen Messias ben Josef. Und das war damals wie heute weniger bekannt, auch die Stellen dazu aus dem Tanach. Über diesen Messias wird eben mehr so unter jüdischen Gelehrten diskutiert, weil sie eben diesen leidenden Messias im Tanach finden. Und dem schreiben sie dann zum Beispiel zu, dass er erfolglos gegen Feinde Israels kämpfen wird und als Märtyrer sterben wird. Und irgendwie ist ihnen schon klar, dass es schwierig ist, diese Erwartungen von diesen beiden Messias-Figuren gleichzeitig zu erfüllen. Und deshalb glauben diese jüdischen Gelehrten, dass es zwei verschiedene Messias geben wird. Deswegen diese zwei verschiedenen Titel. Und irgendwie nacheinander kommen werden, erst der leidende Messias und dann irgendwann dann später aus ihrer Sicht dieser siegreiche Messias. Nächste Folie. Unsere christliche Sichtweise ist dann nämlich ganz einfach. Wir glauben auch an diese zwei Messias-Figuren. Nur zum großen Unterschied zu den Juden sagen wir, das ist ein und dieselbe Person. Ja, das ist der große Unterschied, wo die Juden, die nicht an Jesus glauben, sagen, es müssen zwei verschiedene Personen sein. Nein, für uns ist es eine Person, nämlich Jesus. Auch wir glauben nämlich, dass es völlig unmöglich ist, alle Prophetien gleichzeitig zu erfüllen, die man im Tanach zu Jesus findet. Und deshalb kommt aus unserer Sicht dieser eine Messias, nämlich Jesus, zweimal. Zuerst etwa im Jahr 0, also kurz nach dem Jahr 0 unserer Zeitrechnung als leidender Messias und am Ende der Zeit als königlicher Herrscher, wann immer das ist. Im Prinzip liegen wir also gar nicht so weit auseinander, wir Christen und diese jüdischen Gelehrten mit ihren zwei Messiasen. Aber es gibt nur wenige Juden, die unsere Sicht teilen und Jesus als den einen Messias, ihren Messias ansehen. Und damit bin ich jetzt schon bei den Gründen, die für unsere Sicht sprechen, dass Jesus wirklich der Messias ist. War schon der erste Punkt. Es gibt eine logische Erklärung, wie das funktionieren kann, die irgendwie ein bisschen klarer ist als das, was die jüdischen Gelehrten da so herumphilosophieren. Es gibt viele Schriften dazu, aber so richtig klar ist ihnen das nicht. Und sie warten nach wie vor auf den ersten davon. Ja, das muss man dazu sagen. Nächste Folie. Ich wollte mich heute eigentlich so ein bisschen an dem Bericht über Pfingsten in der Apostelgeschichte orientieren. Ich habe jetzt gar nicht so viel dazu gesagt bisher, aber kommen da jetzt mal drauf zurück. Nachdem nämlich der Heilige Geist auf die Jünger Jesu herabgekommen war, hat Petrus in Jerusalem eine Predigt vor Juden gehalten. Und da hat er begründet, warum Jesus der Messias ist. Also genau die Frage, die ich heute stelle. Warum ist Jesus der Messias? Warum, liebe Juden, glaubt an Jesus? Solltet ihr an ihn glauben? Und diese Predigt fängt mit den folgenden Argumenten an. In Apostelgeschichte 2, Vers 22 legt er so richtig los. Da sagt Petrus, diesen, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt. Und ich glaube, das sind ungefähr die Argumente, die wir heute auch gern benutzen, wenn es darum geht, warum Jesus der Messias war. Wir verweisen auf die Weisheit seiner Lehre, wir verweisen auf seine Wundertaten und die verschiedenen Zeichen Gottes. Und das wichtigste Zeichen Gottes, denke ich mal, ist der Tod von Jesus am Kreuz und vor allem die nachfolgende Auferstehung. Was wir am Beispiel der Pfingstpredigt sehen können, ist, dass es genau diese Punkte alle von Anfang an sehr wichtig waren, um für Jesus zu werben. Aber es war gerade auch für die Juden sehr wichtig, anhand ihrer Schriften, anhand ihres Tanach zu zeigen, dass Jesus wirklich Prophetien erfüllt hat, die den Messias betrafen. Jesus selbst hat das übrigens auch von sich gesagt. Im Johannesevangelium sagt er, ihr erforscht die Schriften, und er meint die jüdischen Schriftgelehrten damals, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und mit dieser Aussage kritisiert er sie, weil sie durchforschen zwar ihre Schriften, aber die sind blind für die Hinweise auf Jesus. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf einen Punkt hinweisen, nämlich zum Zeitpunkt der Entstehung der Kirche. Da gab es unsere Bibel noch gar nicht. Was es gab, waren eben nur die Bücher des Tanach, also unseres Alten Testaments. Wenn wir heute mit Menschen über unseren Glauben reden, dann nutzen wir dafür meist das Neue Testament. Das ging damals nicht, weil das Neue Testament entstand gerade erst. Wenn also die Jünger von Jesus, beziehungsweise die ersten Christen danach, mit den Menschen sprachen, dann konnten sie sich nur auf die Bücher des Tanach berufen. Und genau das haben sie getan. Sie durchforschten damals die Schriften nach Hinweisen auf Jesus und im Gegensatz zu den Schriftgelehrten mit offenen Augen. Vielleicht auch geöffnet durch den Heiligen Geist. Und sie fanden viele verschiedene Stellen, die ihnen zu ihrer Zeit als Jünger, als sie mit Jesus noch rumgelaufen sind, teilweise gar nicht klar gewesen waren. Und die nutzten sie dann, um andere Juden von Jesus zu überzeugen. Wir können das im Neuen Testament dann sehen. Also dafür ist das dann natürlich sehr hilfreich, wie damals von Jesus und seinen Aposteln immer wieder auf die hebräische Bibel verwiesen wurde, Bezug genommen wurde. Und nicht immer geht es dabei um Jesus oder den Messias, also die Frage von heute hier. Aber wenn man das mal insgesamt so anguckt, gibt es über 300 Zitate im Neuen Testament, die aufs Alte Testament verweisen, beziehungsweise nochmal 1000 Zitate oder Verweise, die nicht wörtlich sind jetzt. Daran sieht man, wie wichtig die hebräische Bibel damals war und eben auch heute noch ist. Einen ersten Einstieg dazu hatten übrigens die sogenannten Emmaus-Jünger von Jesus selbst bekommen, direkt nach seiner Auferstehung. Davon berichtet Lukas in seinem Evangelium, ich habe hier Kapitel 24, drei Verse. Und er, also Jesus, sprach zu ihnen, diesen Jüngern: O ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dieses Leiden, also der Messias, dieses Leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Ihr seht, wie wichtig für Jesus auch das Alte Testament, also der Tanach, war. Er hat selbst benutzt. Ja, jetzt komme ich nochmal zur Pfingstpredigt, denn Petrus verwendet in seiner Pfingstpredigt eben auch die hebräische Bibel. Sie ist ein gutes Beispiel, also diese Predigt ist ein gutes Beispiel dafür, wie damals mit Verweis auf die Schriften der Juden für den Glauben an Jesus geworben wurde. Petrus erklärt zum Beispiel, dass der Messias nicht wirklich sterben wird, beziehungsweise also nicht verwesen wird. Er zitiert dazu einen Vers aus dem Psalm von David. In der Apostelgeschichte, im Vers 27, Apostelgeschichte 2, Vers 27, verweist er auf den Psalm 16 ist das letztendlich: Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklaufen lassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Und mit den offenen Augen eines Gläubigen legt er dann diese Schriftstelle danach aus. Er erklärt dann nämlich, dieser Psalm, der kommt von David, aber er kann nicht von sich selbst gesprochen haben, denn er ist gestorben, sein Grab gibt es immer noch. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt gab es das noch. Im Gegensatz zu dem Grab von Jesus. Ich meine, das gab es zwar, aber es war leer. Und deswegen erklärt Petrus dann hier, dass David hier prophetisch vom Messias gesprochen hat und dass dessen Leib nicht verwesen wird. Und genau das ist eben bei Jesus passiert. Damals war es noch sehr frisch. Viele hatten es mitbekommen, dass er auferstanden war. Deswegen waren die Jünger ja so Feuer und Flamme für ihn. Und Petrus zeigt also, wie diese Schriftstelle aus der hebräischen Bibel mit Jesus wahr geworden war. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Das war so sein Zwischenfazit, sage ich mal. Aber er macht dann noch weiter. Er verweist noch auf einen anderen Psalm. In dem Fall Psalm 110. Und da heißt es: Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, also das ist jetzt Wort von Petrus. Er sagt aber selbst, und das ist das Zitat aus dem Psalm: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Dieser Psalm von David sagt aus, dass es ein Nachkomme von David sein wird, der Herr von David wieder ist. Also David selber sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn. Und das legt eben Petrus so aus, dass er sagt, da kann David nicht von sich selber reden, sondern David meint den Messias, meint Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Weil Jesus der lebendige Herr von David und von uns allen ist. Und auf diese Weise, und das war nicht die einzige, ich habe noch mindestens ein Zitat weggelassen, und wer weiß, was Petrus vielleicht noch alles erzählt hat. Vielleicht haben wir gar nicht die komplette Predigt von ihm, vielleicht hat er ein bisschen länger gesprochen. Er hat sich ganz offensichtlich mit dem Alten Testament, also dem Tanach damals, beschäftigt, hat die Stellen aus dem Tanach genommen und damit bewiesen, dass das Ganze auf Jesus irgendwie passte. Und das Ergebnis war dann, dass mit Hilfe des Heiligen Geistes Petrus recht erfolgreich war. Er konnte nämlich viele Zuhörer überzeugen. Die Reaktion wird dann beschrieben in Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie, also die Zuhörer, das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Tatsächlich begannen also viele der Juden, die ihm zuhörten, an Jesus zu glauben. Genau mit dieser Predigt. Vier Verse weiter heißt es in der Apostelgeschichte: Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das feiern wir als den Geburtstag der Kirche. Massentaufe, Massenbekehrung. Unsere Gemeindeleitung hat ja in diesem Jahr den theologischen Schwerpunkt Altes Testament ausgegeben. Und am Beispiel der Pfingstpredigt seht ihr, welche Bedeutung das Alte Testament damals hatte und auch heute eben noch hat. Denn ohne das Alte Testament würden wir völlig in der Luft hängen. Eine besonders wichtige Stelle habe ich schon erwähnt. Jetzt komme ich wieder von der Pfingstpredigt noch ein bisschen weiter. Und ich komme so langsam mal zum Schluss. Ich denke, dass wir gute Gründe haben, trotz der Ablehnung der meisten Juden, daran zu glauben, dass Jesus der ist, für den wir ihn wirklich halten. Der von Gott lange vorher angekündigte und dann auch wirklich gesandte Messias, der gekommen ist, um uns von unserer Schuld zu erlösen und unsere Strafe auf sich zu nehmen. Genau das sagt nämlich Jesaja voraus. Wie gesagt, etliche hundert Jahre bevor Jesus kam. Jesaja 53, Verse 4 und 5 lauten: Jedoch für unsere Leiden, er, der Messias, hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir Juden, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich finde das eine fantastische Stelle, die ich immer wieder gerne in Gesprächen mit Nicht-Christen benutze, auch mit Juden. Und ich muss sagen, ich wundere mich so ein bisschen, dass Petrus die nicht benutzt hat. Aber es zeigt eben auch, er hat in seiner Predigt verschiedene andere Stellen benutzt. Und es gibt viele verschiedene Stellen, die alle auf Jesus hinweisen. Und man kann es eben auf unterschiedliche Weise begründen, warum Jesus eben derjenige ist, der vorher gesagt wurde als der Messias, der kommen wird. Was mich heute sehr bestärkt immer noch in meinem Glauben ist, dass es zu jeder Zeit, von Anfang bis heute, immer Juden gab und gibt, die genau weil sie ihre Schriften studieren, zu dem Ergebnis kommen, dass Jesus eben der Messias ist, der in der Bibel angekündigt wird. Was lernen wir aus der Pfingstpredigt? Also wenn man noch weiß, dass Gott ja vorhergesagt hat, dass die meisten Juden ihn trotzdem ablehnen werden, dann kann man guten Gewissens sagen, interessiert mich nicht, was viele dieser hebräischen Experten glauben. Ich würde mich irren. Stattdessen traue ich mich durchaus, auch gegenüber Juden dasselbe zu bekennen, was Petrus wenige Tage nach seiner Pfingstpredigt dann vor den wichtigsten Juden der damaligen Zeit gesagt hat, in Apostelgeschichte 4 wiedergegeben. Und es ist in keinem anderen als Jesus Christus das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Leider glauben die meisten Juden das immer noch nicht. Und sie warten seit 2000 Jahren immer noch auf einen Messias, der ihre Erwartungen erfüllt. Die messianische Bewegung, Jews for Jesus, das passt ja super, bin jetzt gleich wirklich fertig. Die messianische Bewegung Jews for Jesus, in Deutschland aktiv als Juden für Jesus, wirbt mit dem Spruch: Könnte es möglich sein, dass wir unseren Messias verpasst haben? Ich hoffe, dass ich euch ein wenig mitnehmen konnte in diese Fragen und euch darin bestärken konnte, dass euer Glaube wirklich zuverlässig und wahr ist. Und falls ihr das Kapitel Jesaja 53 noch nicht kennen solltet, empfehle ich euch, es bald mal zu lesen. Und solltet ihr mal einen Juden treffen, habt ihr vielleicht jetzt ein bisschen mehr Argumente für euren Glauben. Wie gesagt, es gibt in Berlin auch gute 30.000 sowas. Ansonsten war es heute nicht meine Absicht, euch irgendwelche Aufgaben mitzugeben, die ihr jetzt für euer Leben umsetzen müsst. Außer vielleicht eine Sache: Ignoriert das Alte Testament nicht. Also macht ruhig mit bei diesem Bibelleseplan, der im Moment läuft. Denn das macht wirklich Sinn, das zu kennen. Und nutzt dazu gerne auch den Austausch mit anderen Christen, zum Beispiel in einem Hauskreis. Denn es ist nicht immer einfach, das alles zu verstehen. Das haben die ersten Christen nämlich genauso gemacht. Der Bericht über die Pfingstpredigt endet genau so. Sie verharrten aber, die Leute, die sich haben taufen lassen, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Sei es hier im Gottesdienst, sei es in kleinen Kreisen, im Hauskreis. Aus dem Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und damit nutze ich das Zitat auch gleich zur Überleitung, denn den letzten Punkt habe ich noch. Wenn ihr, wie ich, davon überzeugt seid, dass Jesus für uns alle gestorben ist, dann könnt ihr jetzt einen seiner letzten Wünsche erfüllen, an dem Petrus hier in seiner Pfingstpredigt erinnert. Denn diesen Wunsch hatte Jesus am Tag vor seinem Tod geäußert. Letzte Folie noch. Ach so, ja, das ist die, genau. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Genau das wollen wir jetzt tun. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.